Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. So, wir haben uns jetzt zusammengefunden, Lauren und ich, zum neuen Thema über die SIBO-Diagnostik wollen wir heute sprechen. Also wie kann man die Dünndarmfehlbesiedlung denn im Körper feststellen? Ganz, ganz spannendes Thema. Auch tatsächlich, wo viel Kritik ausgeübt wird, dass eventuell die diagnostischen Methoden nicht gut genug sind und dass wir einfach überdiagnostizieren. Insofern, das wird eine ganz, ganz spannende Folge. Und Lauren, ich danke dir wieder für deine Zeit, dass wir hier zusammengefunden haben.
Danke für die Einladung, ich freue mich.
Und ich würde sagen, ich spiele dir direkt den Ball einmal zu. Wie kann man die Dünndarmfehlbesiedlung diagnostizieren? Wie diagnostizierst du sie in deiner Praxis?
Ja, ich glaube, wie die meisten Therapeuten diagnostiziere ich SIBO mit einem Atemtest, der für meine Patienten zu Hause durchgeführt wird. Ich weiß, viele Praxen machen das auch in der Praxis mit verschiedenen Testsubstraten, aber ich benutze hauptsächlich den Lactulose-Atemtest und das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Das war auch schon vor 8 oder 9 Jahren in meiner Studienzeit das Testsubstrat, das wir damals auch benutzt haben, und da kann ich auch relativ gut, glaube ich, und sicher damit diese Aussagen natürlich im Kontext mit den Symptomen der Patienten treffen, dass es eine auffällige SIBO-Situation ist oder eher nicht. Ja, genau, Lactulose.
Ja, also man muss sich im Prinzip das so vorstellen, der Dünndarm liegt ja in der Mitte unseres Verdauungstraktes. Der Goldstandard wäre hier, dass wir mit dem Endoskop, also mit dem Magen-Darm-Spiegelungsgerät in den Dünndarm gehen und dort Proben gewinnen. Und diese Diagnostik hat ein paar Herausforderungen, weil wir möchten ja das, wo wir die Probe entnehmen, steril an den Ort bringen, wo die Probe entnommen wird. Wir entnehmen die Probe und dann muss die Probe wieder so verpackt sein, dass auf dem gesamten Rückweg keine Verunreinigung stattfindet. Und das ist komplex. Unser Dünndarm ist 4 bis 6 Meter lang. Da kann man noch eben dann die Speiseröhre in den Magen vorne dranhängen. Also sehr, sehr invasiv, sehr, sehr aufwendig. Ich persönlich kenne in meinem nahen Umfeld keinen Gastroenterologen, der so ein Gerät hat, was das überhaupt machen könnte. Das heißt, das wird meistens nur in Studien angewendet. Und auch hier gibt es eben unterschiedliche Verfahren, was diesen sterilen Katheter, um die Probe zu gewinnen, angeht. Und deswegen gibt es auch unterschiedlich hohe Cut-offs, wann eine Dünndarmfehlbesiedlung diagnostiziert wird. Cut-off ist im Prinzip der Grenzwert, glaube ich, auf Deutsch ist das die richtige Übersetzung, wo man sagt, wenn es mehr wie das sind an Bakterien, dann ist es eine Dünndarmfehlbesiedlung, darunter nicht. Das liegt eben an den unterschiedlichen Methoden.
Ja, genau.
Und wir haben die Möglichkeit, über den Atemtest die Bakterien vorher über eine Ernährungsumstellung auszuhungern, so ein bisschen, dass sie halt nichts zu fressen haben. Gasproduktion ist schön niedrig und dann füttert man die eben mit unterschiedlichen Zuckern und guckt, ob die dann in die Fermentation gehen.
Ja.
Kannst du da noch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, wieso funktioniert das überhaupt, dass wir mit einem Atemtest Bakterien im Dünndarm darstellen können?
Ja, das ist eine super spannende Frage. Und noch ganz kurz zu dem Aspirat-Thema, also diese Dünndarms-Extraktion von den Flüssigkeiten. Da ist es ja auch ganz interessant und wichtig zu sagen, dass SIBO ja sich hauptsächlich eher im Ende des Dünndarms angesiedelt hat, wo halt der Übergang zum Dickdarm ist. Oder mindestens sehen wir das ganz häufig. Und da muss man ja wirklich zum Ende dieses super langen Organs mit diesem Katheter kommen. Deshalb ist es ja auch super schwierig, dass man da nicht nur in den oberen Teil da ein bisschen was rausholen kann und dann wirklich zuverlässig damit diagnostizieren kontrollieren kann. Aber das ja, ist auf jeden Fall schwierig. Zu der Frage mit dem Gastest, das ist auch ganz spannend, weil wir natürlich uns nicht unbedingt vorstellen, dass die Gase, die im Dünndarm produziert werden, erstens nicht von unserem Körper kommen. Denn oft ist es ja so, dass man das annimmt. Ja, ich bin aufgebläht, ich habe diese Gase produziert, die kommen ja von mir. Aber tatsächlich ist es hauptsächlich so, dass es Bakterien oder auch manchmal Hefepilze waren, die in deinem Körper gegärt haben, in diesem Fall diese Laktulose oder andere Zuckerart, und dass dann diese Gase durch die Schleimhaut ins Blut aufgenommen werden und dann über die Lunge wieder messbar sind als Gas, in diesem Fall Wasserstoff und Methan. Andere Gase, die da auch vorhanden sein könnten, wie CO2 oder Stickstoff, können nicht gemessen werden in diesem Test. Aber es geht tatsächlich so, dass wir die Gase über die Lunge durch das Blut feststellen können.
Genau, also wir produzieren als Menschen tatsächlich immer mehrere Liter Gas am Tag. Und keiner von uns muss in der Regel mehrere Liter auch am Tag pupsen oder aufstoßen, zum Glück. Ja. Das heißt, die meisten Gase verlassen unseren Darm immer auf diesem Weg in den Blutkreislauf, über das Blut an die Lunge, und dort wird es ausgeatmet. Also die Vorstellung, dass die Atemgase den Verdauungstrakt nach oben krabbeln und dort dann in das Atemröhrchen gehen, das funktioniert tatsächlich nicht so.
Genau.
Und
ganz spannend.
Genau aus dem Grund. Erster Grund: keine menschliche Zelle produziert Wasserstoff oder Methan. Also wissen wir, das, was wir nachweisen können, muss bakteriellen Ursprungs sein oder zumindest nicht menschlichen Ursprungs. Und der zweite Punkt, der eben wichtig ist, dadurch, dass wir den Bakterien Zucker dann anbieten, ist die Vorbereitung für den Atemtest eben extrem wichtig, dass der Atemtest aussagekräftig ist. Das heißt, wenn ihr von eurem Therapeut, Therapeutin, Labor eine Empfehlung kriegt, die Ernährung davor anzupassen und auch ein paar Tage davor eben keine Hülsenfrüchte, Kohl und so weiter, Probiotika, Antibiotika zu nehmen, das ist echt extrem wichtig, weil sonst kann es sein, ihr macht den Test und er kommt eben nicht so raus, wie dass er auswertbar ist, oder er könnte theoretisch auch falsch positiv rauskommen, was dann ziemlich ärgerlich wäre, weil dann einfach die ganze Diagnostik nicht stimmt.
Genau, ja, und dieses Falsch-Positive ist ja ganz interessant, weil wir ja schon gesagt haben, der menschliche Körper, die menschlichen Zellen produzieren keinen Wasserstoff, aber da ist ja das Timing dieser Gase so wichtig mit diesem Falsch-Positiv oder Negativ, oder wie wertet man den Test überhaupt aus, denn der Zeitverlauf dieser Gase und wann diese Gase steigen und wann nicht, ist ja wirklich das super Wichtige an der Auswertung.
Genau, und da haben wir tatsächlich die Herausforderung, wenn wir Laktulose nehmen, was auch mein präferierter Zucker ist. Laktulose ist eine Art künstlicher Zucker, der von uns nicht aufgenommen wird. Das heißt, der läuft so lange durch unseren Darm, bis er ausgeschieden wird oder auf Bakterien trifft, die ihn verstoffwechseln. Und dementsprechend sehen wir auch die Bakterien, die im Dickdarm den Laktulose verstoffwechseln. Das heißt, der klassische Laktulose-Atemtest hat einen Anstieg hinten im Wasserstoff. Und jetzt müssen wir Therapeuten unterscheiden, wo ist die Grenze, wo sind wir noch im Dünndarm und haben deswegen eine Dünndarmfehlbesiedlung und sehen aus diesem Grund den Anstieg, oder wo sind wir im Dickdarm. Das ist auch, glaube ich, mit einer der Hauptkritikpunkte an der Laktulose-Testung, weil es natürlich viele Faktoren gibt, die es nicht erlauben, zu 100% bei jedem Patienten exakt zu sagen, jetzt sind wir im Dünndarm, jetzt sind wir im Dickdarm.
Ja.
Wo hast du denn da deinen Grenzwert gesetzt für dich in der Praxis, wo du sagst, bis zur Minute so und so ist es für mich Dünndarm, bis zur Minute so und so ist es Dickdarm? Oder hast du, also variierst du anhand der Symptome der Patienten? Wie gehst du davor?
Ja, super Frage. Ja, also als ich noch studiert habe und auch wirklich angefangen habe mit SIBO, war es ja so, dass die Cut-Off-Grenze 120 Minuten war, mindestens in den USA. 120 Minuten war das Ende des Dünndarmes, und ganz, ganz oft sehen wir an diesem Punkt einen starken Anstieg, weil ja auch, wie schon vorher besprochen, eine SIBO oft wirklich im Ende des Dünndarmes sich angesetzt hat und da diese Werte steigen. Jetzt sind es ja 90, manchmal 100 Minuten ist so, glaube ich, der Cut-Off momentan. Und das ist dann schon interessant, weil es bei Patienten mit Motilitätsstörungssymptomen, die einfach eine langsame Verdauung haben, die manchmal starke Verstopfung haben oder andere Symptome, die einfach darauf hindeuten, dass sie ein Motilitätsproblem haben im Dünndarm, dass man da nicht so sicher sein kann, wie bewertet man das. Also auf jeden Fall ist es super wichtig, dass ich die Werte im Kontext der Symptome der Patienten auswerte. Und wenn mir jemand einen Test zuschickt und ich weiß über diese Person nichts und ich frage mich, ist dieser Test positiv oder negativ, ist die Frage einfach, ich kann es dir nicht sagen, weil ohne deine Symptome ist es einfach zu schwierig, zu sagen, es ist auch kein perfekter Test, das sollte man, glaube ich, auch sagen. Es ist kein perfekter Test und Symptome sind hier super wichtig. Deshalb denke ich aber schon, dass in den meisten Fällen 120 Minuten für mich noch immer relevant sind. Und das kommt schon stark auf die Symptome an, aber relevant sind schon 120 Minuten immer noch für meine Auswertung.
Genau, also ich bin da für mich tatsächlich konservativ, weil ich nicht möchte, dass ich jemanden mit einer dünnen Fehlbesiedlung diagnostiziere, weil dann ist ja im Prinzip das eine Endlosschleife. Ich therapiere den, aber ich kann ja quasi die Dickdarmflora nicht therapieren. Würde ja auch gar keinen Sinn machen. Und insofern habe ich für mich entschieden, je nach Testanbieter, dass bei mir der Grenzwert bei 100 ist. Das heißt, alles, was bis 100 ansteigt, nehme ich als Dünndarmfehlbesiedlung rein, weil ich damit eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit habe. Außer jemand hätte einen sehr schnellen Darmtransit, also eine sehr schnelle Darmpassage, dann kann es sein, dass ich theoretisch auch schon im Dickdarm wäre. Ja. Aber ansonsten müsste das fast immer der Dünndarm sein. Und der Nachteil ist tatsächlich, dass ich ein paar der Patienten Unrecht tun werde, weil die eine Dünndarmfehlbesiedlung haben, die dann halt erst bei 120 Minuten ansteigt. Wenn wir jetzt eine Gastroparese haben oder eine sonstige Dünndarmmotilitätsstörung wie unsere bei unseren neuropathischen Patienten, da, ich finde es fast nicht auswertbar. Ja, du weißt ja nicht, in welcher Geschwindigkeit das Testsubstrat durchläuft und damit ist dann die Interpretation des Atemtests, außer du hast einen wirklich extrem frühen Anstieg, ganz, ganz, ganz schwierig. Und da gehört viel Erfahrung dazu, viel Fingerspitzengefühl und viel gute Anamnese. Und solche Pauschalaussagen, wie du schon absolut gesagt hast, sind in meinen Augen da absolut fehl am Platz. Und ich finde, die Kritik ist in vielen Fällen an dem Test nicht berechtigt, aber trotzdem müssen wir als verantwortungsvolle Therapeuten unsere Schlüsse daraus ziehen und dann lieber konservativ zu sein und anstatt jeden mit dieser Diagnose beglücken zu können. Weil für viele ist es natürlich ein tolles Gefühl, endlich eine Erklärung zu haben. Total. Aber es wird dann frustrant, wenn du therapierst und therapierst, wo gar nichts zu therapieren wäre.
Absolut, nee, das stimmt total. Ich muss auch sagen, ich habe super selten Fälle, wo ich den ersten Atemtest vorschlage, wo sie mit dem ersten Atemtest zu mir kommen. In den meisten Fällen haben wir schon mehrere Atemtests gemacht, mehrere Behandlungsrunden und wir können das so, also quasi in mehreren Tests einfach verfolgen, was da passiert ist und die Frage, was hat denn geholfen? Ging es dir nach einer Sibotherapie viel, viel besser oder hat das überhaupt nichts gebracht? Das hilft mir auch zu sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass es eine Sibo ist oder nicht und das hilft mir dann auch wiederum, ihre Tests nochmal akkurater auszuwerten und ich suche nicht selten nach anderen Ursachen, die die Symptome vielleicht ausgelöst haben und bin auch jetzt auf jeden Fall nicht immer nur, hau nicht immer nur auf der Sibo rum, wenn es so aussieht, als ob es doch was anders sein könnte.
Genau, wenn wir jetzt uns in Deutschland umschauen, der klassische Dünndarmfehlbesiedlungstest wird ja mit Glucose durchgeführt, also mit Traubenzucker. Und du hattest gesagt, dass der Test von der Qualität her nicht besonders gut ist. Das ist tatsächlich so, dass wir bemessen die Qualität eines Testes immer daran, wie sicher diagnostiziert ein Test eine Erkrankung, die da ist. Das ist ein Aspekt. Das heißt, jemand hat eine Dünndarmfehlbesiedlung. Wie wahrscheinlich weiß der Test, dass auch die Dünndarmfehlbesiedlung da ist? Und wie niedrig ist die Falsch-Positivrate?
Genau.
Ja, das heißt, das sind die zwei Kriterien. Und da muss man sagen, ist keiner der Atemtests richtig gut, dass man sagen würde, das wird jetzt der Goldstandard. Ja. Und bei der Glucose ist es so, wenn der Test anspricht, also positiv wird, dann ist die Qualität dieses Tests am höchsten anzusiedeln. Aber die Glucose hat einen ganz, ganz entscheidenden Nachteil. Kannst du uns da mal drüber aufklären, warum die Glucose vielleicht nicht das ideale Substrat ist im Vergleich jetzt zur Laktulose?
Ja, weil der menschliche Körper tatsächlich Glucose ja aufnehmen kann und so die Menge, die man geschluckt hat, nicht konstant durch den Dünndarm durchfließt, so wie bei Laktulose, was ja der menschliche Körper nicht aufnimmt. Es hat keine Rezeptoren für Laktulose, keine Transporter, aber bei Glucose ist es tatsächlich so, dass wir Glucose aufnehmen. Also wird oft gesagt, dass Glucose nur den oberen Drittel des Dünndarmes akkurat testen kann und die Endportion, wo ja so häufig die Sibo überhaupt ist, nicht wirklich akkurat widerspiegelt.
Genau. Es ist nicht nur so, dass wir den aufnehmen können, die Glucose, wir können sie sogar besonders effektiv aufnehmen. Traubenzucker flutet wahnsinnig schnell im Körper an und das ist auch der einzige Zucker, den wir in der Low-FODMAP-Ernährung zum Teil einsetzen, weil er eben so schnell aufgenommen wird aus dem Darm und die Bakterien dementsprechend dann nicht mehr füttern durfte. Also insofern haben wir da den entscheidenden Nachteil, dass der Zucker sehr, sehr wahrscheinlich wirklich nach einem Drittel Dünndarm weitestgehend raus ist. Zucker raus bedeutet, Bakterien, auch wenn sie da sind, kriegen nichts mehr zu futtern. also auch keine Gasbildung, die wir nachweisen können. Das spricht auch für mich tatsächlich ganz, ganz klar für die Laktulose.
Ja.
Jetzt ist es so, es gibt einen australischen Kollegen, der auch seine Patienten immer Glucose, Laktulose und Fructose testen lässt. Mhm. Und das fand ich extrem spannend, weil wir mittlerweile wissen, dass Laktulose nicht von allen Bakterien verstoffwechselt werden können. Mhm. Es ist ein Zucker, aber nicht jedes Bakterium hat automatisch das Werkzeug, dieses Substrat als Energieträger zu nutzen. Und da haben wir tatsächlich den Nachteil, vor allem E. coli und Klebsiellen scheinen zum Teil nicht in der Lage zu sein, was unsere Hauptwasserstoffauslöser sind, diesen Zucker zu verstoffwechseln. Und er hat festgestellt, dass wenn er die Patienten mit Fructose testet, dass er dann viele Patienten, wo die Anamnese auf Dünndarmfehlbesiedlung hinweist, tatsächlich auch mit Dünndarmfehlbesiedlung diagnostizieren konnte.
Oh, das ist spannend.
Weil diese Bakterien Fructose verstoffwechseln konnten im Vergleich zur Laktulose. Mhm. Jetzt haben wir die große Herausforderung, die Fructose-Testung nutzen wir ja nur zur Diagnose der Fructose-Malabsorption, die umgangssprachlich als Fructose-Intoleranz bezeichnet wird. Und das jetzt zu unterscheiden, wann ist es eine Fructose-Malabsorption und wann ist es eine Dünndarmfehlbesiedlung? Dazu gibt es keine wissenschaftlichen Daten und damit ist auch von offizieller Seite das kein Test, der empfohlen wird. Aber es ist schon so, dass wenn man jetzt die Anamnese verbindet mit Reaktion auf Atemtest plus Atemtestergebnis, man sich zumindest mal den Gedanken machen kann, wenn wir einen Anstieg nach 40 oder 60 Minuten haben, wo wir sehr, 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 sehr wahrscheinlich im Dünndarm sind, dort einen Wasserstoffanstieg zum Beispiel sehen, der nicht von menschlichen Zellen kommt, ist die Wahrscheinlichkeit in meinen Augen tatsächlich schon relativ hoch, dass wir da auch Bakterien sitzen haben. Und ich für mich verwende mittlerweile diese Testung als meist Zweittestung und habe auch schon sehr, sehr viele Patienten mittlerweile durch die Therapie einer Dünndarmfehlbesiedlung fructoseintolerant frei bekommen, ja, weil die nie eine Fructoseintoleranz hatten, sondern einfach nur Bakterien, die Fructoseintoleranz imitiert haben.
Ja.
Also das ist wirklich etwas, eine Diagnostik, die in die Hände von einfach erfahrenen Therapeuten, Therapeutinnen gehört, weil es eben dazu keine offizielle Standardisierung gibt. Es gibt nicht diese Nachtestung, dass jemand mit dem Endoskop in den Dünndarm gegangen ist und geguckt hat. Sind dann auch wirklich Bakterien? Das wäre dann ein validierter Test. Aber rein aus der Erfahrung, die sich jetzt langsam in dem Gebiet Fructose-Testung ergibt, macht das tatsächlich Sinn, sich auch sowas eventuell anzuschauen. Oder ganz viele Patienten kommen zu mir auch mit Fructose-Testungen, haben einen Anstieg nach 40, 60 Minuten. Auch da ist es durchaus mal eine Überlegung wert, ob man da nicht an eine Dünndarmfehlbesiedlung denkt.
Ja, das finde ich super spannend und erklärt für mich auch, warum es häufig vorkommt, dass die Testergebnisse im Laktulose-Test nicht immer dem Symptom-Schweregrad passen, also dass es auch einen großen Unterschied gibt, wie stark ein Patient leidet, wie aufgebläht der Bauch ist, wie schlecht es einem geht und die Wasserstoff- und Methanwerte sind echt nicht so dramatisch im Laktulose- oder auch im Glukosetest. Das finde ich sehr interessant als Ergänzung und kann das auch zum Teil, glaube ich, gut erklären, das mit E. coli und Klebsiellen. Das sind ja die zwei Erreger, die ja auch laut Dr. Pimentel hauptsächlich eine SIBO nach einer Gastroenteritis, nach einer Lebensmittelvergiftung ausmachen. Eine postinfektiöse SIBO sollen auch hauptsächlich diese Erreger sein. Und wenn die ja Laktulose nicht so gut verstoffwechseln, ist das natürlich ein großes Problem.
Absolut, ja. Also insofern, ich finde generell die Atemtestung ein geniales Tool. Ja, es ist wenig invasiv. Natürlich ist es aufwendig, weil wir in der Vorbereitung einiges beachten müssen. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? Was gibst du deinen Patienten mit? Was sollten die unbedingt machen und was sollten sie unbedingt lassen vor einer Atemtestung?
Ja, ich betone immer stark, dass man Probiotika, insbesondere Probiotika mit Präbiotika wie Inulin und so weiter weglassen sollte, dass man auch die Antibiotika oder pflanzliche Antibiotika-Einnahme beschränken oder stoppen muss vor einem bestimmten Punkt vor dem Test. Und ganz oft fragen mich dann auch Patienten, darf ich aber Oregano zum Beispiel im Kochen verwenden oder darf ich Knoblauch verwenden in der Speise? Ja, das ist im Vorfeld okay, aber dann, wenn es wirklich ein bis drei Tag Vorbereitungszeit vor dem Test betrifft, dann ist es natürlich wichtig, dass wir uns streng ernähren, dass wir die Bakterien aushungern, um diese Baseline gut zu erreichen. Was ist dann noch alles wichtig? Genau, also starke oder große Mengen an Magnesium oder anderen Abführmitteln sollte man auch vermeiden. Und das ist ganz schwierig bei meinen Imo-Patienten oder Patienten, die einfach richtig dolle Verstopfung haben. Die fragen sich, wie komme ich denn diese Woche ohne diese Sachen klar? Das ist manchmal nicht immer so einfach. Das sind aber, glaube ich, so die wichtigsten Faktoren für mich.
Genau. Und was auch wichtig ist, nach Antibiotika-Einnahme wegen jetzt Mandelentzündung zum Beispiel, sollte man einen Monat pausieren vor dem Atemtest, weil es könnte ja sein, dass das Antibiotikum gegen die Mandelentzündung auch die Dynamphe-Besiedlung reduziert hat. Also wollen wir den Bakterien einen Monat Zeit geben, sich wieder zu vermehren. Anders ist es allerdings nach einer Runde der Therapie. Da versuche ich möglichst nah an die Therapie die Atemtestkontrolle zu machen, um zu sehen, wie hat denn meine Therapie angeschlagen.
Genau.
Als wenn ich jetzt dann wieder einen Monat warten würde, dann sehe ich, okay, meine Therapie hat angeschlagen, aber die haben sich jetzt wieder einen Monat vermehrt.
Genau.
Das macht tatsächlich nicht so richtig viel Sinn. Und gerade die Verstopfungspatienten, das ist wirklich, die leiden darunter, dass man diese abführenden Maßnahmen, die ihnen große Linderung verschaffen, absetzen muss oder zumindest mal deutlich reduzieren. Aber ansonsten haben wir halt einfach eine Verfälschung der Transitzeit. Und das ist ja wieder unser Diagnosekriterium, wann der Cut-off gesetzt wird, wo sind wir im Dünndarm, im Dickdarm. Insofern leider wichtig. Und es ist tatsächlich auch wichtig, dass die Ernährung an den Tagen davor wirklich strikt low FODMAP ist, um die erste Messung, da wo noch kein Substrat eingenommen wird, möglichst niedrig zu haben.
Genau.
Ich erlebe allerdings trotzdem recht häufig, oder was heißt recht häufig, aber durchaus häufiger, dass die Baseline erhöht ist, obwohl der Patient sagt, ich habe mich so dran gehalten, ich habe sogar noch einen Tag mehr gemacht. Woran kann das denn liegen? Hast du da Tipps, was die Patienten machen können, dass diese Baseline bestmöglich gut ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Da ist, ich glaube, die beste Preparation, also die beste Maßnahme, eine gute Vorbereitung. Und wenn man das schon mal einmal weiß, weil man einen Test gemacht hat und die Baseline war tatsächlich hoch, dann muss man vielleicht für sich einstellen, dass man nächstes Mal noch ein paar Tage Low FODMAP oder einfach auf andere Faktoren achtet, Stress und Schlaf, und es kann auch echt viel mit reinspielen, das kann man nicht so gut kontrollieren. Und wie genau man sich tatsächlich an diese Vorbereitungsdiät schwankt auch, denn ich sehe auch immer wieder, dass vielleicht doch ein paar, ja, so Knäckebrot, glutenfreie Knäckebrot-Sachen gegessen worden sind, weil sie ja nur Reismehl enthalten, aber trotzdem ist das nicht wirklich genauso, wie es vielleicht sein soll. Also es gibt so mehrere Faktoren, die man meist immer nur nach dem ersten Test, nach dem die Baseline war tatsächlich erhöht, wirklich für sich rückblickend einordnen kann. Aber ganz interessant ist ja der Unterschied zwischen erhöhtem Wasserstoff-Baseline und erhöhtem Methan-Baseline, denn wir wissen ja, dass die Vorbereitungsdiät und diese Einhaltung dieser Kriterien den Methanwert nicht wirklich so stark ändert. Man ist entweder Methanproduzent oder nicht, wie es aussieht, und deshalb ist da auch ganz interessant, wie hoch die Methan-Baseline ist, sagt mir auch nochmal, wie wahrscheinlich ist es, dass hier noch ein anderes, eine unterliegende Problematik mit zum Beispiel dieser Neuropathie dahinter liegt, dass Methan zum Beispiel schon bei Baseline bei 40 ist. Das ist dann schon sehr, sehr interessant, wenn das vorkommt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau. Bei der Baseline ist vor allem beim Wasserstoff wichtig, dass die möglichst niedrig ist. Was ich dem Patienten noch mitgebe, einmal morgens tief durchatmen, dass die alte Luft aus der Lunge raus ist und die Zähne tatsächlich mit Wasser putzen und nicht mit Zahnpasta.
Ja. Ja, auf
und
jeden
trotzdem
Fall nicht Zähne putzen.
Genau, und es ist trotzdem so, dass es Patienten gibt, die haben einfach eine erhöhte Baseline. Und die Problematik, die ich sehe, ich lasse die Patienten in vielen Fällen nachtesten, auch wenn der Verlauf irgendwie glaubwürdig aussieht. Aber es ist so, dass wenn wir danach testen und die Baseline ist beim nächsten Test anders, besser, gut, dann ist es tatsächlich so oft der Unterschied Sibo ja, Sibo nein. Also
ja,
es ist so krass. Ja. Und insofern, Baseline so hoch, echt doof. In vielen Fällen muss dann nochmal nachgetestet werden.
Genau, ja. Denn das ist ja so diese kleine mathematische Formel, die Baseline, und der Anstieg bis 90 oder 100 Minuten ist ja das Entscheidende. Und wenn der Baseline schon bei 10 ist, dann ist das schon oft oder höher, dann ist es auch einfach schwieriger zu sagen mit dieser Auffälligkeit oder Nicht-Auffälligkeit, was da wirklich los ist.
Genau. Sehr gut. Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick geschaffen. Atemtestung, sehr cooles Instrument, nicht der Goldstandard. Goldstandard sehr, sehr schwierig zu kriegen. Und wir haben eben halt unterschiedliche Zucker, die man sich überlegen kann zu testen. Vielleicht eine Sache noch, das haben wir noch nicht angesprochen. Wir können nicht alle Gase testen, da hattest du schon zwei angesprochen. Und Schwefelwasserstoff ist halt eben etwas, was uns Therapeuten in Deutschland sehr interessieren würde. Bislang nicht möglich hier. Gibt es nur in den USA, dass dieses Atemgas direkt nachgetestet werden kann. Insofern, irgendwann wird es auch in Deutschland möglich sein. Freuen wir uns sehr drauf, weil uns das einfach nochmal das ganze Spektrum an Verständnis für unsere Patienten erweitern wird.
Absolut. Ich freue mich auch auf den Tag, wo ich den TrioSmart in den Händen halten darf.
Genau. Ja, sehr cool. Lauren, hast du noch irgendwas, was du zum Thema Atemtestdiagnostik unseren Zuhörern unbedingt mitgeben möchtest?
Ja, ich würde sagen, da es ja jetzt so frei erhältlich ist, dass man sich diese Tests bestellen kann, was auch super viele positive Aspekte hat, insbesondere wenn man schon länger auf diesem Weg ist und schon so oft gehört hat, nein, dein Reizdarm ist psychosomatisch oder deine Beschwerden sind nicht wirklich einzuordnen oder du musst dich halt einfach ausfinden mit der Reizdarmdiagnose. Es ist natürlich schön, dass man auch ohne Arzt an diese Tests kommen kann oder ohne Therapeut an die Tests kommen kann, aber man muss einfach vorsichtig sein, wenn man den Test für sich interpretieren will, wenn man sich da zu tief in das Thema begibt, wo man dann auch wirklich den Überblick und die Erfahrung nicht hat, dann ähnlich wie bei einem letzten Tipp kann man sich da schon ein bisschen verrückt machen mit seinem Test. Und ich habe echt viele Menschen, die schreiben mir und sagen, hey, kannst du meinen Test auswerten? Und ich kann das nicht wirklich für diese Menschen machen, obwohl ich das gerne machen würde. Ich kann jeden Test nicht auswerten. Das hast du bestimmt auch auf diese Frage. Und es ist einfach so, dass man wie bei allen diagnostischen Maßnahmen schon mit Begleitung da was machen sollte.
Auch ganz, ganz dringende Empfehlung tatsächlich. Von meiner Seite aus, ich habe immer wieder Patienten, die haben lange auf den Termin bei mir gewartet. Ich gucke mir die Atemtests an und sage, ich hätte keine SIBO diagnostiziert. Mhm. Und dann ist natürlich das Erwachen relativ unangenehm, weil die haben dann meistens doch schon irgendwie Therapie gemacht und Co. Ja, es ist cool, dass die Diagnostik mittlerweile so einfach verfügbar ist.
Ja.
Die Interpretation sollte aber wirklich von jemandem sein, der dann auch damit Erfahrung hat und der euch persönlich kennt, eure Geschichte, so wie Lauren sagt, ohne die Geschichte gibt es keine Interpretation oder Diagnose richtig.
Ja.
Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt.
Super.
Cool. Lauren, wie immer, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Richtig schöne Folge.
Danke auch.
Und dann würde ich sagen, wir hören uns zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal.